Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der neue NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat heute sein Amt angetreten. Der frühere norwegische Ministerpräsident löst den Dänen Rasmussen ab, der zuletzt wegen seiner harten Haltung im Ukraine-Konflikt kritisiert worden war. Stoltenberg sagte, das Militärbündnis strebe nach wie vor eine konstruktive und partnerschaftliche Beziehung zu Russland an. Moskau müsse sich dafür aber wieder an internationale Regeln halten.
Sein erster Gang im neuen Amt führt Jens Stoltenberg zu einem Ehrenmal, das an die gefallenen NATO-Soldaten erinnert. Es sind ernste Zeiten, in denen der Norweger das größte Militärbündnis der Welt übernimmt. Die Ukraine-Krise hat die NATO verändert, die Beziehungen zu Russland gespannt. Der neue Generalsekretär will ein besseres Verhältnis zu Moskau, betont aber auch, das Bündnis sei im Ernstfall verteidigungsbereit. Die wichtigste Aufgabe der NATO ist es, die Mitgliedsländer vor Angriffen von außen zu schützen. Die kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 5 ist der Grundstein unserer Allianz. Der Sozialdemokrat war zweimal norwegischer Regierungschef. Er gilt als außenpolitisch sehr erfahren. Bekannt wurde Stoltenberg als fürsorglicher Landesvater, der nach dem dramatischen Amoklauf auf der norwegischen Insel Utøya 2011 die richtigen Worte fand. Diplomatisches Fingerspitzengefühl wird auch jetzt von ihm verlangt. Europapolitiker hoffen, dass er sich von seinem Vorgänger Rasmussen abgrenzt.
Stoltenberg gilt als da noch ein sehr viel ruhigerer, weniger PR-orientierter Mann. Und wir werden sehen, welche Bedeutung das hat.
Auf jeden Fall ist Jens Stoltenberg erst einmal nicht so ein doch sehr militärisch geprägter Mensch wie sein Vorgänger.
Jens Stoltenberg sagt selbst, er übernehme einen schwierigen Job in schwieriger Zeit. Sein diplomatisches Geschick stellt er heute unter Beweis. Angesprochen auf die Ausrüstungsprobleme der deutschen Truppen, blieb er vage und lobte erst einmal Deutschland als starkes Mitglied der NATO.
Die Probleme bei der Bundeswehr betreffen jetzt auch den Eurofighter. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, meldete der Hersteller Mängel bei der Fertigung und halbierte die freigegebene Lebensdauer der Maschinen auf 1500 Flugstunden. In der Praxis wirke sich das zunächst aber kaum aus, denn die Flugzeuge seien auch von der niedrigeren Einsatzdauer weit entfernt.
Sie sorgen gerade für die Sicherheit am Himmel über dem Baltikum. Deutsche Eurofighter in Estland. Doch bei ihrer eigenen Sicherheit gibt es Probleme. Am Rumpf der Maschinen seien Bohrlöcher nicht fachgerecht verarbeitet worden, räumte der Hersteller von British Aerospace ein. Das Verteidigungsministerium sieht derzeit allerdings keine Gefahr für Mensch und Maschine.
Wir haben in Deutschland jetzt in 10 Jahren Eurofighter-Flugbetrieb, fast 55.000 Flugstunden ohne einen einzigen Flugunfall, in dem wir ein Luftfahrzeug verloren haben. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen.
Politisch aber kommt die Schadensmeldung zur Unzeit. Während die Bundeswehr immer mehr Aufgaben übernimmt, hält ihr Material nicht mit. Die 108 Eurofighter der Luftwaffe wurden von 3.000 garantierten Flugstunden auf 1.500 je Flieger reduziert. Mittelfristig also ein Schaden bei der Einsatzfähigkeit.
Dass die Industrie nicht fertig bekommt, hier eine gute Qualitätskontrolle zu haben beim Eurofighter, ist natürlich schon sehr, sehr bedenklich. Dies kann man der Ministerin nicht vorwerfen. Das sind wirklich Versäumnisse des Herstellers.
Dieses Jahr sollten 6 weitere Eurofighter an die Bundeswehr ausgeliefert werden. Nun liegt der Auftrag erstmal auf Eis.
Dieses Mal liegt der Fehler bei der Industrie. Kommende Woche könnte es die Politik treffen. Dann will das Verteidigungsministerium offenlegen, warum so viele Waffensysteme Probleme bereiten. Auch der Eurofighter. Nicht wegen der relativ harmlosen Bohrlöcher, sondern wegen der enormen Löcher, die er in die Staatskasse reißt.
In der Türkei laufen die Vorbereitungen für einen möglichen Militäreinsatz gegen die IS-Terrormiliz. Die Regierung will sich vom Parlament die Erlaubnis für Militäroperationen in den Nachbarländern Syrien und Irak geben lassen. Präsident Erdogan kündigte an, alle Terrorgruppen in der Region effektiv zu bekämpfen. Zugleich halte die Türkei an der Forderung fest, dass der syrische Präsident Assad zurücktreten müsse.
In Hongkong haben die Demonstranten ihre Proteste gegen die chinesische Zentralregierung fortgesetzt. Sie versammelten sich an Plätzen, wo anlässlich des heutigen Nationalfeiertags traditionell die chinesische Flagge gehisst wurde. Die Regenschirme gelten als Symbol ihres Protests. Ein Großaufgebot der Polizei beobachtete das Geschehen, griff aber nicht ein. Die Demonstranten fordern eine echte Wahl des Hongkonger Verwaltungschefs und wollen sich die Kandidaten nicht von Peking vorschreiben lassen.
Mieten sollen künftig nicht mehr ungebremst steigen. Das ist das Ziel des Gesetzentwurfs von Bundesjustizminister Maas, den das Kabinett heute verabschiedet hat. Die Opposition bezweifelt allerdings, dass die Mietpreisbremse tatsächlich funktioniert. Denn sie gilt nicht überall und es gibt Ausnahmen, etwa für Neubauten. Zu dem Gesetzespaket gehört auch, dass künftig derjenige den Makler bezahlen muss, der ihn beauftragt.
Wohnungen präsentieren, Mietverträge machen. Makler nehmen Vermietern einen Batzen Arbeit ab. Doch die Maklerkosten werden oft dem Mieter aufgehalst. Künftig soll gelten, wer bestellt, der bezahlt. Die Maklerbranche fürchtet um Aufträge und kündigt Verfassungsbeschwerde an. Der Gesetzentwurf enthalte kein echtes Bestellerprinzip.
Das, was jetzt vorliegt, ist quasi, dass ausschließlich der Vermieter Auftraggeber sein darf und der Mietwohnungssuchende nicht. Wenn das so käme, wäre das natürlich mit Umsatzeinbußen verbunden.
Der Justizminister widerspricht und verteidigt seine Reform. Das Prinzip, wer bestellt, bezahlt, ziehe sich durchs deutsche Recht. Einer Klage sieht er gelassen entgegen.
Das wird Umstellungen bedeuten, aber diese Umstellungen sind notwendig und vor allen Dingen ist es richtig, einen Rechtsgrundsatz, der sonst überall gilt, auch im Maklerrecht anzuwenden.
Angewendet werden soll auch die Mietpreisbremse. Künftig soll eine neue Miete maximal 10% über dem ortsüblichen Niveau liegen. Das soll aber nur in ausgewählten Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt gelten. Wo genau, legen die Länder fest. Dazu kommen Ausnahmen. Die Preisbremse gilt nicht bei Neubauten und nicht nach umfassender Modernisierung. Investitionen sollen nicht abgewürgt werden, argumentiert die Koalition. Mieterbund und Opposition kritisieren die Ausnahmen.
Da hat die Immobilienwirtschaft ein gehöriges Wörtchen mitgeredet. Und deswegen ist das auch eine Bremse, die nicht richtig greifen wird.
Die Mietpreisbremse soll 2015 in Kraft treten.
Das Kabinett hat einen weiteren Beschluss gefasst. Opfer politischer Verfolgung in der DDR sollen vom kommenden Jahr an 20% mehr Rente bekommen. Der Höchstsatz soll von 250 auf 300 Euro steigen. Die SED-Opferrente steht Menschen zu, die in der DDR mindestens 180 Tage aus politischen Gründen inhaftiert waren. Derzeit gibt es etwa 45.000 Empfänger. Der Dachverband der SED-Opfer spricht von einem Tropfen auf den heißen Stein. In der Union wächst der Druck auf die Bundesregierung, die Bürger steuerlich zu entlasten. Politiker von Arbeitnehmer- und Mittelstandsflügel der CDU fordern gemeinsam, die sogenannte kalte Progression abzuschaffen. Sie führt dazu, dass Arbeitnehmer trotz Lohnzuwächsen teils nicht mehr Geld in der Tasche haben, weil sie in einen höheren Steuertarif rutschen. Für eine Änderung sehen Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble derzeit keinen finanziellen Spielraum. Der Online-Modehändler Zalando ist durchwachsen an der Börse gestartet. Die Aktie lag zum Auftakt noch deutlich im Plus, beendete den ersten Handelstag dann aber wieder auf dem Ausgabekurs. Der Börsengang bringt Zalando gut 600 Millionen Euro ein, die in das weitere Wachstum investiert werden sollen. Nach hohen Anlaufverlusten schrieb das Unternehmen in diesem Jahr erstmals schwarze Zahlen.
24,10 Euro der erste amtliche Kurs, gut 12% über Ausgabepreis. Ein Auftakt nach Wunsch für den Zalando-Vorstand. Aber dann. Offenbar waren die Anleger verunsichert, wie der Neuling zu bewerten sei. Schnell war das Niveau verlassen und am Ende stand die Aktie exakt wieder da, wo sie gestartet war. Wenig Positives war über Zalando in der Vergangenheit berichtet worden. Selten sei das Arbeitsklima im Unternehmen so entspannt wie bei dieser Packaktion anlässlich des heutigen Börsenganges. Und auch das Geschäftsmodell tauge nicht für nachhaltigen Gewinn.
Zalando hat ein Geschäftsmodell, mit dem sie noch nie bis aufs letzte Quartal überhaupt einen Euro Geld verdient haben. Und das liegt vor allen Dingen an der Retourenquote. Wenn man ein Paket bestellt, dann wird es kostenfrei geliefert. Wenn es zurückgeht, wird es kostenfrei wieder abgeliefert. Das heißt, das Porto bezahlt Zalando. Und das drückt natürlich wahnsinnig auf das Geschäftsmodell.
Die Unternehmensführung zeigt sich von solcher Kritik wenig beeindruckt.
Unser Kernmarkt DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zeigt ja, dass man auch dort mit einer hohen Retourenquote profitabel arbeiten kann. Und wir glauben, für den Kunden ist es wichtig, dass er kostenfrei und einfach retournieren kann. Und das werden wir auch in Zukunft ermöglichen.
Langfristig, da ist man sich sicher, werde sich Zalando an der Börse durchsetzen. Morgen schon wird der Neuling Verstärkung erhalten. Dann nämlich plant das Berliner Mutterunternehmen Rocket Internet den Börsengang.
Manche sehen ein neues Börsenfieber in Deutschland. Wir befassen uns damit auf tagesschau.de und damit, dass Kleinanleger offenbar eher außen vor bleiben. Der rheinland-pfälzische Finanzhilfe für den Nürburgring waren unzulässig. Das hat heute die EU-Kommission beschieden. Die staatlichen Beihilfen von mehr als 450 Millionen Euro hätten den inzwischen insolventen Eigentümern und Betreibern einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil verschafft, hieß es in Brüssel. Die Wettbewerbshüter fordern eine Rückzahlung. Der neue Eigentümer könne allerdings nicht haftbar gemacht werden. Die Post will zum Jahreswechsel erneut das Briefporto erhöhen. Ein Standardbrief soll von Januar an 62 Cent kosten, 2 Cent mehr als bislang. Auch Sendungen ins Ausland werden teurer. Als Grund nannte der Konzern deutlich gestiegene Personalkosten und Investitionen in Logistik und Infrastruktur. Die Bundesnetzagentur muss die Pläne noch genehmigen. Das Ebola-Virus ist zum ersten Mal außerhalb von Afrika diagnostiziert worden, in den USA. Bei einem Mann, der vor 11 Tagen von Liberia über Brüssel nach Texas reiste. Inzwischen prüfen die Behörden einen weiteren Verdachtsfall aus dem Umfeld des Kranken. Er soll Kontakt auch mit anderen Personen gehabt haben. Die Gesundheitsämter sagen allerdings, dass die Gefahr einer Übertragung nur sehr gering sei.
Rund um das Krankenhaus in Dallas, Texas, herrschen höchste Sicherheitsvorkehrungen. Hier wird der Schwerkranke seit Sonntag auf der Isolierstation behandelt. Zunächst war er nach Hause geschickt worden. Eine Krankenschwester hatte nicht weitergegeben, dass er aus Liberia stammt. Für die mitgereisten Passagiere bestehe aber keine Gefahr. Ebola ist erst ansteckend, wenn der Patient wirklich erkrankt. Und das war erst 4 Tage nach seiner Ankunft der Fall. Doch es ist möglich, dass weitere Menschen, die mit ihm in den USA Kontakt hatten, in den kommenden Wochen selbst an Ebola erkranken. Aber es gibt keinen Zweifel für mich, dass wir das hier gestoppt bekommen. Ein Spezialteam der Seuchenschutzbehörde ist heute nach Dallas geflogen, um das medizinische Personal und das Umfeld des Patienten zu untersuchen. Offenbar mit Erfolg. Vor 2 Stunden wird ein weiterer möglicher Fall bekannt gegeben. Es gibt vielleicht eine weitere Erkrankung aus der engsten Umgebung des Patienten. Ganz offen, das ist ernst. Wir sollten uns Sorgen machen. Per Telefon hält Obama heute Kontakt mit dem Chef des Seuchenschutzes. Man sei gerüstet, versucht die Regierung zu beruhigen. Doch das entscheidende Medikament, mit dem die ersten beiden amerikanischen Patienten erfolgreich behandelt wurden, kann diesmal nicht verabreicht werden. Die Vorräte des experimentellen Serums sind aufgebraucht. Und es benötigt Monate, um nur kleine Mengen neuer Chargen herzustellen. Viele Amerikaner fragen sich deshalb besorgt, ob ihr Land wirklich bestens gerüstet ist, sollte die Krankheit auch hier ausbrechen.
Nach dem Vulkanausbruch in Japan haben Rettungskräfte jüngsten Angaben zufolge weitere 11 Opfer geborgen. Damit stieg die Zahl der Toten auf 47. Fast alle Leichen wurden rund um den mit Asche bedeckten Gipfel des Ontake entdeckt. Die Behörden befürchten, dass die Bergungstrupps noch weitere Opfer finden werden. Der Ausbruch des Ontake ist der folgenschwerste eines Vulkans in Japan seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Lottozahlen. 1, 3, 21, 23, 39, 42 und die Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. Oktober.
Ein Tiefausläufer zieht von der Nordsee landeinwärts und bringt dem Norden und Westen viele Wolken. Sonst sorgt morgen ein Keil des Biskaya-Hochs für ruhiges Herbstwetter. Heute Nacht gibt es im Alpenvorland noch Schauer. Auch im Norden und Westen kann es hier und da mal etwas regnen. Sonst ist es teils wolkig, teils klar. Regional bildet sich Nebel oder Hochnebel. Morgen halten sich im Norden und Westen viele Wolken, örtlich fallen ein paar Tropfen. Die Sonne zeigt sich am ehesten in Nordseenähe. Auch in der Südhälfte wird es oft sonnig, teilweise allerdings nach sehr zögernder Nebelauflösung. Der Wind weht meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht Abkühlung auf 15 Grad an der Nordsee bis 6 Grad bei klarem Himmel in den Mittelgebirgen. Morgen bei zähem Nebel nur 16, sonst oft Höchstwerte um 20, am Oberrhein 23 Grad. Am Freitag ebenfalls Nebel oder Hochnebel, sonst meist sonnig, im Norden wolkig, aber auch hier trocken. Ähnliches Wetter am Samstag. Am Sonntag in der Osthälfte abseits von Nebel noch sonnig und warm, in der Westhälfte viele Wolken und gebietsweise Regen.
Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr. Thomas Roth hat dann diese Tagesthemen. Der neue, wer ist Jens Stoltenberg? Und Kutiman, das YouTube-Orchester aus dem Kibbutz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.